Willkommen bei Not Just Coding, der Podcast, in dem wir in die Welt von IT, Tech und Digitalisierung eintauchen. Gemeinsam entdecken wir verschiedenste Technologien, spannende Herausforderungen und innovative Lösungsansätze. Mach's dir gemütlich, viel Spaß bei der Folge. Cool, dass du da bist, Kilian, nochmal.
Wollen wir anfangen?
Wir fangen jetzt an, genau, so ist es. Wir haben uns ja quasi über so ein Netzwerk kennengelernt und habe dich eingeladen, dachte mir, das passt, ist ein guter Fit für den Podcast. Einfach aufgrund deines beruflichen Hintergrunds, von dem, was du schon so gemacht hast, aber auch von dem, was du gerade machst und vielleicht auch machen wirst. Und wir haben uns heute so ein bisschen das Thema Digitalisierung in der Baubranche vorgenommen. Und ja, freue mich einfach, wie gesagt, dass du hier bist und bin auch, also wir kennen uns, wie gesagt, schon ein bisschen. Ich habe natürlich auch mal in dein LinkedIn-Profil reingespickt. Also ich weiß auch schon so ein bisschen, was du schon so in deinem Leben getrieben hast, aber würde mich trotzdem total freuen, wenn du hier nochmal einmal quasi erzählen könntest, wer du so bist und was du so machst.
Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank, Paolo, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ist mein erster Podcast, von daher, ja, toll, eine schöne Gelegenheit. Vielleicht ganz kurz, wer bin ich, was mache ich? Ja, beruflich bezogen natürlich würde ich mich allgemein mal als Experten für unternehmerischen Erfolg bezeichnen. Im Spezielleren dann doch als Experte für strategische Partnerschaften oder unternehmerischen Erfolg in, wie es heutzutage oft heißt, in Ökosystemen oder Ecosystems. Wobei natürlich das Thema Partnerschaften und Ecosystems sich schon auch nochmal unterscheidet. Partnerschaft ist ja eher erstmal was zwischen zwei Unternehmen oder Personen, während dann Ecosystems dann doch noch etwas mehr Akteure da beinhaltet. Und wenn dann die Beschreibung im Engeren sein soll, wer ich bin und was ich mache, ist es dann schon das Thema unternehmerischer Erfolg in den Bereichen Strategie, Vertrieb und Marketing und Projektmanagement. Wobei natürlich das ganze unternehmerische Denken und Handeln aus meiner Sicht ganz stark auch mit den Bereichen Strategie, Vertrieb und Marketing zu tun hat. Also ja, im Markt zu erkennen, wo ist eine Chance und dann auch zu überlegen, wie kann ich diese Chance erstmal theoretisch nutzbar machen, also einen Plan zu entwickeln und dann auch diesen Plan umzusetzen.
Ja, da muss man auch kreativ sein, ne, irgendwo.
Ja, absolut. Also das Thema Kreativität spielt da eine große Rolle. Ich glaube, Kreativität ist eine Eigenschaft oder ein Talent, was es ermöglicht, mit Komplexität umzugehen, was auch ein bisschen Intuition umfasst. Und daher glaube ich, dass das ein ganz wichtiger Bestandteil ist.
Ja, ja, und Kommunikation natürlich.
Ja, natürlich. Auch Kommunikation. Absolut. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also alles umfasst Kommunikation. Das ist ja, sind ja alles nur Kommunikationsstrukturen eigentlich, in denen man da handelt, weil klar in der Umsetzung dann ganz konkret, ne, wenn ich was technisch umsetze und dann eine Website entsteht zum Beispiel, dann ist da auch Code dahinter, aber letztendlich ist auch das Kommunikation, der Code ist Kommunikation, auch die Website ist irgendwo elektronische Kommunikation.
Ja, spannend und unternehmerischer Erfolg, das heißt, konkret dann Geschäftsentwicklung, wie du gesagt hast, schauen, wo die Reise hingehen soll, strategisch und dann eben auch konkret vertriebstechnisch, marketingtechnisch die Strategie befolgen dann, ne?
Genau, das eine ist ja ein bisschen so die Frage, das Was und das Was ist ja für jedes Unternehmen sehr individuell. Also wo stehe ich als Unternehmer oder im Unternehmen in Bezug auf den Markt und ja, auf meine Kunden und auf das, was ich mir selber vorgenommen habe. Und dann, wie kann ich es erreichen? Und da spielen natürlich auch Methoden, Techniken eine Rolle, ja, die mir einfach helfen, meine Ziele zu erreichen. Und das ist dann was, da kann man natürlich Erfahrungen übertragen oder auch methodisch dann bestimmte Dinge oder technisch umsetzen.
Und das machst du aber unternehmerisch Erfolg. Das hast du jetzt in deiner Laufbahn. Das war ja nicht immer so, ne? Du hast nicht immer gesagt, du machst oder stehst für unternehmerischen Erfolg, für ein Ökosystem und so weiter, sondern das hat sich wahrscheinlich auch irgendwie so entwickelt, ne?
Genau, absolut. Ja, ich habe, im Moment bin ich ja bei Wolfenmüller und dort ist mein Titel Senior Fachexperte Projektmanagement. Das heißt, oberflächlich bin ich sozusagen Projektmanagement-Experte und im engeren Sinn, im eigentlichen Sinn geht es eigentlich aber da nicht nur um Projektmanagement, sondern es geht vor allem darum, wie kann eine Gruppe von Unternehmen, eine Unternehmensgruppe, ein kleiner Konzern, familiengeführt. Wie kann der letztendlich die strategischen Ziele erreichen, die dann ja größtenteils von dem geschäftsführenden Gesellschafter, Inhaber auch ja, irgendwo leitend auch vorgegeben werden, aber auch von der ganzen Geschäftsführung insgesamt. Also das heißt, da ist Projektmanagement eine Methode, eine wichtige oder zentrale Methode, wie man Ziele erreichen kann und Ziele umsetzen kann. Und davor war ich eben im Werkzeugmaschinenbau, Bereich Barahmüll. Das ist ein Tochterunternehmen der Schädelgruppe. Das ist auch ein familiengeführter mittelständischer Automobilzulieferer mit einem etwas größeren Maschinenbauzweig. Und auch da ging es letztendlich um Strategieumsetzung. Ja, also ich habe da ganz stark im Vertrieb unterstützt, aber da ging es auch darum, ja, eine Strategie aufzustellen, wie man letztendlich in eine bessere Ertrags- und Ergebnissituation kommt, also zu sagen, ja, Umsatz, mehr Umsatz machen, wachsen und aber auch profitabler wachsen, also so, dass mehr hängen bleibt und stabiler was hängen bleibt, weil auch ja, Werkzeugmaschinengeschäft ist ähnlich wie die Baubranche eben auch ein zyklisches Geschäft. Und noch davor war ich in der Unternehmensberatung, ganz international, aber eine ganz kleine Beratung. War sehr schön, habe ich viel lernen dürfen. Und da kam auch das Thema Strategieumsetzung, aber auch vorher schon Strategieentwicklung auf. Ich war dann derjenige, der insgesamt für Business Development zuständig war. Und da ging es dann bei der Firma auch darum zu sagen, okay, was ist unser Alleinstellungsmerkmal, welche Märkte und Kunden wollen wir zukünftig bedienen und wie schaffen wir das auch? Also wie kommen wir da von A nach B?
Und dann hast du dann auch so in den Stationen gemerkt, okay, das liegt dir irgendwo, das Thema, und macht dir Spaß und dann möchtest du mehr in die Richtung gehen, oder hat sich das einfach irgendwie so entwickelt, sage ich mal, ganz natürlich?
Ja, das teilweise schon davor, aber auch währenddessen hat sich das immer mehr verdichtet. Ich glaube, im Nachhinein, wenn man dann zurückblickt, dann zeigt sich ein roter Faden noch eher, als wenn man in die Zukunft blickt. Ich habe ein paar Themen für mich schon identifiziert gehabt, wo ich gesagt habe, das interessiert mich, das sind Themen, die machen mir Spaß und in denen will ich gut sein. Und ganz davor habe ich mal schon so eine erste Karriere in der Politik sozusagen gehabt, wo ich relativ weit gewesen bin und die Möglichkeit gehabt hätte, auch politisch als Nachwuchspolitiker erfolgreich zu sein, mich davon aber dann abgewendet habe. Und da habe ich eigentlich vieles schon so entdeckt. Da habe ich gemerkt, ich kann gut Projektmanagement und ich mache gerne Projektmanagement. Ich habe gerne mit Themen zu tun, wo es darum geht, andere Menschen von etwas zu überzeugen, von Ideen zu überzeugen. Und ich kann das auch ganz gut. Und auch dieses strategische Denken war damals schon ein Thema, was mich angesprochen hat. Oder die Macht, die darin steckt, mit einer Idee als ja eine Anziehungskraft von einer Idee zu entwickeln, also wie eine Strategie sozusagen, zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Strategie entwickelt, das ist eine Idee, mit der muss ich auch die Kolleginnen und Kollegen und die Menschen im Unternehmen überzeugen, dass die Bock drauf haben, das mit umzusetzen. Und da muss natürlich was dahinter stecken, was auch für alle interessant und ansprechend ist. Und das habe ich auch aus der Politik schon mitgenommen, dieses langfristige Denken, dieses Planen, aber auch diese Anziehungskraft einer Idee, um die dann umzusetzen.
Interessant, weil ich habe auch mal in dein LinkedIn-Profil reingespickelt. Und da habe ich gesehen, dass du eben auch Politik studiert hast, ne? Und da habe ich mich auch gefragt, so ja, interessant, ne? Du hast Politik studiert und bist jetzt aber quasi, gibt's aber voll Gas in der freien Marktwirtschaft. Und wie kann ich mir das vorstellen? Du hast ja gesagt, du hast dann durch ein Politikthema oder durch auch eine Chance, hast du da dann auch eben das Strategische kennengelernt und hast da dann auch das Interesse entwickelt. Aber was genau hast du da gemacht? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Was hast du da politisch getan?
Das hat bei mir eigentlich in der Jugendzeit angefangen, dass ich mich sehr über bestimmte Dinge geärgert habe damals. Also ich wollte einfach Themen besser machen und das Hauptthema bei mir war damals tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, dass ja viele Sachen nicht gut funktionieren und auch viele Dinge ungerecht sind. Ein wichtiges Thema war sicherlich das Schulsystem, das Bildungssystem in Deutschland, wo ich als Schüler damals auch auf verschiedenen Schulformen Erfahrungen machen durfte und eigentlich das Gefühl hatte, dass es niemandem damit richtig gut geht, weder den Lehrern noch den Schülern, und dass die wenigsten da Spaß dran haben und dass es irgendwo scheinbar auch nicht so hilfreich ist für die persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, dass da viel mehr gehen würde. Obwohl alle sehr viel Energie und Kraft da reinstecken, aber letztendlich das Ergebnis nicht so befriedigend ist. Und das war ein Aspekt. Und ein anderes Thema, was mich dann noch etwas später dann persönlich auch interessiert hat, war schon das Thema Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. Das war bei mir damals ein ganz wichtiges Thema, was mich auch persönlich sehr empört hat, vor allem, weil ich dann, ich war mit 17 dann in Brasilien ein halbes Jahr und habe dann halt in den Armutsvierteln gesehen, wie die Menschen dort leben, und das hat mich persönlich sehr betroffen gemacht, und da habe ich dann auch eine Entscheidung getroffen zu sagen, okay, ich möchte im Rahmen meiner Möglichkeiten einen Beitrag leisten, das zu verbessern, und habe dann gesagt, okay, wenn ich eh überlege, wohin es im Leben gehen soll, warum nicht in die Politik? Da kann ich vielleicht nicht nur einem Menschen helfen, sondern kann vielleicht dazu beitragen, dass Institutionen auch besser funktionieren, um mehreren Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen, bessere Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten zu etablieren. Und das war dann ein Weg, den ich 5 bis 7, vielleicht annähernd 10 Jahre gegangen bin. Wenn man sagt, ich bin 15 damit angefangen und mit 25 ungefähr bin ich da ganz ausgestiegen.
Warum bist du ausgestiegen? Einfach keinen Bock mehr gehabt oder... Kann man sich vorstellen.
Das hatte verschiedene Gründe, aber ich würde sagen, mir war immer das Thema Unabhängigkeit und Freiheit wichtig. Und ich habe dann irgendwann realisiert, dass es natürlich viele andere Menschen braucht. Also das wusste ich ja schon immer. Also es braucht viele andere Menschen, um gemeinsam Dinge zu verändern, zu bewegen in der Politik. Und die Systeme, wie sie sind, Parteien und Verbände, vielleicht gibt es auch nichts Besseres heute, ich weiß es nicht. Aber damals war mein Eindruck schon, dass es nicht möglich ist, tatsächlich für mich persönlich den Wunsch der persönlichen Ziele und Freiheit zu erreichen, indem man Kompromisse mit vielen Menschen schmiedet, weil dann letztendlich wenig von der Grundidee noch übrig bleibt. Nach all den Kompromissen und Vereinbarungen muss sehr viele Allianzen eingehen, Kompromisse einfach schmieden, wo dann das Inhaltliche zu sehr verloren geht und wo man dann sehr stark in Vereinbarungen mit anderen gefangen ist und das eigentliche Ziel, für die Menschen was besser zu machen, gerät dann ins Hintertreffen, und in diesen Organisationen entwickelt sich dann auch eine ungesunde Dynamik, dass die Menschen da ihre ganze Zeit reinstecken und viele ihr Geld damit dann verdienen, und dann fehlt es ein bisschen an dem, was mir eigentlich wichtig war, und zwar wirklich für die Menschen bessere Ergebnisse zu erreichen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich einen anderen Hebel finden, dann ist dieser Weg in die Politik nicht der Hebel, wo ich das in der Welt hinterlassen will, was ich mal hinterlassen haben will, am Ende meines Weges,
Spannender Gedanke. Ich meine, das Gefühl habe ich zumindest auf jeden Fall schon mal gehabt, ne, dass man da immer so viel Kompromisse eingehen muss. Deswegen spannend, dass du es auch nochmal so gesagt hast, Und dann hast du aber gesagt, okay, jetzt steige ich in die Wirtschaft ein, hast dir einen Job eben gesucht, und da bist du dann eben bei dem besagten Beratungsunternehmen gelandet, wo du dann erstmal im Bereich Business Development eingestiegen bist.
Genau, also Sprung nach vorne, so ungefähr war es dann, wobei ich dann zwischendrin noch, da war ich damals noch im Studium, als ich dann auch aus der Politik dann raus bin, habe dann bis zu dem Einstieg bei der besagten Beratung noch, bin ich zweimal noch Vater geworden.
Ah ja, schön.
Und habe dann natürlich auch nochmal eine andere Perspektive gehabt und für mich mehrere Praktika natürlich vorher noch im Bereich Consulting gehabt, um dann einfach mal reinzuschauen. Consulting war für mich spannend, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte einfach verstehen, wie funktionieren Unternehmen. Ich möchte auch schauen, welche Funktionen im Unternehmen arbeiten, wie muss das gut zusammen funktionieren, damit das am Ende einen Gesamterfolg gibt. Und deswegen war für mich da Consulting der Weg und deswegen auch da der erste richtige Einstieg, die erste längere Station, sage ich jetzt mal, nach dem Studium.
Ja, schön. Und dann, hast ja gesagt, bist du weitergegangen von dort aus eben zu einem Werkzeughersteller und dann in die Baubranche danach, ne? Zu Wolf und Müller.
Genau, also ein Werkzeugmaschinenhersteller, das waren CNC-Bearbeitungszentren, ursprünglich mal für die Holzbearbeitung, aber dann seit vielen Jahren schon auch für die Automobilzulieferindustrie und für ganz viele vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Und dann zu Wolf Müller, genau.
Und gab es da, also ich meine, du hast ja erst Consulting, also erstmal so allgemein, wobei da hast du ja auch gesagt, warst du eher, wenn ich mich richtig erinnere, auch im Maschinenbau eher unterwegs, ne, mit dem Consulting-Unternehmen.
Genau, Maschinenbau, Automobilzulieferer, viel, eigentlich alles, was so klassisch Industrieproduktion angeht. Thema Industrie 4.0 war schon ein Thema, aber immer auch der internationale Aspekt noch. Wir haben damals zum Beispiel für Mitsubishi Electric Projekte gemacht. Das war auch mein erstes Projekt, das ich dort angefangen habe. Das heißt, das Thema Automatisierungstechnik war ein wichtiger Fokusbereich. Jetzt im Bereich Maschinenbau kann man sagen, wirklich Automatisierungstechnik, wo wir ja hier südlich von Stuttgart oder überhaupt um Stuttgart herum sehr vieles viele Unternehmen auch haben, die das sehr stark sind oder Weltmarktführer sind in ihrer Nische. Genau, das war ein wichtiger Branchenfokus. Familiengeführte Unternehmen auch ein wichtiges Thema, auch bis heute geblieben. Genau.
Okay, ja. Dann stelle ich mir den Sprung von dem Unternehmen zu dem Werkzeugmaschinenhersteller, stelle ich mir, also klingt für mich erstmal logisch. Na, da warst du halt erstmal auf der Beratungsseite und dann quasi in den Unternehmen selbst, die du halt auch teilweise beraten hast. Und dann bist du aber in die Baubranche gegangen.
Genau, das ist, Baubranche ist schon eine Branche für sich, sage ich mal. Deswegen ist deine Frage auch nicht ganz unberechtigt. Da haben sich klare Parallelen gezeigt in dem, was ich dort getan habe und was ich tun sollte oder getan habe bei Wolf Müller. Und zwar ist es so, dass also die Bauunternehmen als Generalunternehmer, die haben auch ein Projektgeschäft und die haben auch Projekte mit großem materiellen Einsatz oder Aufwand. Und darin sind sie sich bei den Werkzeugmaschinenherstellern oder Anlagenbauern auch ähnlich, was die Probleme oder Herausforderungen angeht. Und dann ist es auch so, dass beide Branchen oftmals mit einer zyklischen Nachfragesituation zu tun haben. Also dass man halt auf und ab hat am Markt und dann eben schauen muss, wie kann man auf die Schwankungen reagieren und entsprechend dann ja, damit umgehen, dass man die Kosten hat, aber in die Umsätze dann eben schwankend sind. Das waren eigentlich so die Themen, wo ich dann und mein damaliger Vorgesetzter, der mich eingestellt hat, gemerkt haben, okay, da gibt es viele Fragestellungen oder Herausforderungen, die ähneln sich sehr. Und es ging dann natürlich weiter auf die ganzen unternehmerischen Themen. Also was brauche ich für eine Struktur in einem Unternehmen, um erfolgreich zu sein? Wie muss ich im Bereich Vertrieb aufgestellt sein? Was muss ich tun Richtung Software, Digitalisierung? Welche Tools brauche ich und wie gehe ich dann damit um, wenn ich jetzt sage, ich brauche eine neue Software? Das Thema CRM war damals ein Thema. Wie gehe ich bei der Einführung von einem neuen CRM vor? Welche klassischen Fallstricke und Probleme gibt es da? Und da hatte ich eben Erfahrungen gesammelt und das Unternehmen, also Wolf Müller auch. Und darüber hat sich dann eigentlich gezeigt, dass das eine Kompetenz ist, die ich mitbringe, die Wolf Müller da gerne haben wollte.
Okay. Interessant. Verstehe ich, ja. Gibt viele Parallelen, klar. Wenn ich mir auch so vorstelle, Baustelle, du hast ein Gebäude, da gibt es ja extrem viel, also extrem komplex erstmal. Es gibt extrem viele Einzelteile, Materialien auch. Hast du ja wahrscheinlich auch beim Maschinenbau auch irgendwo, ne? Also du hast ja auch viele Komponenten, wahrscheinlich auch viele Zulieferer. Das ist eher keine Parallele, die man da ziehen kann.
Doch, natürlich. Also natürlich ist es auf der Baustelle in der Regel bei dem Gebäude, das ist natürlich nochmal von der Fläche her, also von den ganzen Dimensionen, ist es nochmal was anderes. Klar gibt es auch sehr große Werkzeugmaschinen und es gibt auch Anlagen, Produktionsanlagen, die sind sehr groß oder ganze Fertigungshallen. Wolf und Müller macht ja auch teilweise schlüsselfertigen Bau und da können natürlich auch dann in der Halle, in der Fertigungshalle auch viele Sachen mit angeboten werden. Das heißt, das sind dann auch die ganzen Zuführungen da, die man braucht für die Maschinen, Druckluft oder die ganzen Stromanschlüsse oder Abflüsse oder was auch immer dann nötig ist, bestimmte Fundamente, sowas kann dann Wolf Müller auch machen, beziehungsweise sowas kann in einem Projekt, wo Wolf Müller beteiligt ist, auch da sein. Das heißt, da ist man dann ähnlich von der Dimension, aber wo ich vorher war, das war in der Regel Einzelmaschinen, die meisten waren es Einzelmaschinen, aber oftmals auch verkettet. Das heißt, Maschinen, die an eine Lagertechnik angebunden waren und die Lagertechnik wiederum, zwischen Lagertechnik und Maschine braucht es dann zum Beispiel bestimmte Handling-Systeme, Roboter, was auch immer. Und da war, kann man sagen, es ist vielleicht von der Fläche, vom Gewicht etwas kleiner gewesen schon, was es vorher war, dafür aber technisch komplizierte, was Automatisierungstechnik und so angeht, Vernetzung, ganze Programmierung, SPS und sowas. Da gibt es natürlich auch ähnliche Anwendungsfälle jetzt wieder in der Baubranche, im Baubereich, in der Gebäudetechnik. Aber mein Eindruck ist, dass die ganze Smart Home Gebäudeautomatisierungstechnik ist noch nicht, in vielen Fällen, in den meisten Projekten ist es noch nicht jetzt so ausgefeilt wie jetzt im Maschinenbau. Also der Maschinenbau ist einfach da seit Jahrzehnten da schon eine lange Erfahrung und in den Gebäuden da kommt es nach und nach, da kommt immer mehr rein, das wird immer ausgefeilter und es sind aber die Dimensionen noch natürlich viel größer und viel gröber insgesamt.
Lass uns da gleich nochmal ein bisschen einsteigen, gerade jetzt Richtung, geht ja schon so ein bisschen Richtung Digitalisierung, sag ich mal. Kurz noch, wenn du jetzt gerade auch so sprichst und den Vergleich machst, wie lange bist du jetzt schon in der Baubranche?
Tatsächlich gut 4 Jahre jetzt, fast 4,5 Jahre war ich jetzt in der Baubranche.
Okay.
Genau. Und ja, vorher hatte ich noch nicht so viel mit Bau zu tun, muss ich sagen. Das heißt, das war für mich tatsächlich auch die erste Station jetzt in der Baubranche.
Ja, und auch erstmal die letzte.
Ne? Ja,
vorerst. Ne? Du gehst ja, glaube ich, auch bald schon wieder weiter, ne?
Genau, ja. Ich gehe zu E-Plan ab 01.01.24 und bin dort als Strategieberater eingestellt. Werde da ein strategisches Projekt übernehmen. Darf natürlich keine Details jetzt nennen, aber natürlich muss jedes Unternehmen wachsen und schauen, wie es weiterhin geschäftlich erfolgreich wird. Da habe ich ein sehr wichtiges Projekt, was ich dann auch als Projektmanager begleiten darf und wo ich mich sehr drauf freue, was sicherlich auch sehr spannend wird und wo ich mich auch freue, wieder ja nah dran im Bereich Automatisierungstechnik zu sein.
Cool.
Einfach weil E-Plan ist einfach die Software der Wahl, wenn es um die Branche geht. Weltmarktführer für den Maschinenbau ist gesetzt bei den meisten der absolute Standard und da freue ich mich sehr.
Okay, was genau machen die nochmal? Vielleicht einfach für die Zuhörenden?
E-Plan ist im Prinzip eine Software, die, was heißt eine Software? Es gibt da eine ganze Menge an Bestandteilen und Modulen, die man als Kunde dazu nehmen kann, je nachdem, was der Anwendungsfall erfordert. Aber sehr umfangreich, das heißt, alles, was ich für das Electrical Engineering, die E-Konstruktion brauche, kann ich, sage ich mal, in der Planung, bevor ich dann so eine Maschine aufbaue oder eine Anlage oder auch ein Gebäude, kann ich dort in E-Plan abbilden. Das heißt, ich habe dann Objektdatenbanken als CAD. Das heißt, ich kann dann quasi visuell alles visualisieren, meine ganze Planung und kann dann aber ganz, habe dann ganz, ganz viele Komfortfunktionen angefangen über. Also ich habe Zugriff über die verschiedenen Zulieferer, die liefern sozusagen ihre Objekte als CAD-Objekte mit an. Das heißt, ich kann das alles darstellen, kann das planen und habe dann natürlich extreme Prozessoptimierungen dann für die Elektroplanung. Das heißt, im Prinzip kannst du ohne so eine Software keine Elektroplanung mehr machen. Heutzutage machst du auch nicht, um die ganze Kompliziertheit oder Komplexität auch zu überblicken. E-Plan ist in einer Unternehmensgruppe, gehört zur Friedhelm Loh Group. Und da ist vielleicht ganz wichtig, einfach zum Hintergrund zu haben, dass Rittal Schaltschrankbau sozusagen auch da das größte Unternehmen ist in der Friedhelm Loh Group. Und dementsprechend hat man halt über E-Plan da, also auch da ist Rittal ist ein großer Spieler auf dem Markt für Schaltschränke und man hat dann über E-Plan halt die Möglichkeit, da auch sämtliche Schaltschrankfunktionen und im Prinzip mit abzubilden und direkt halt alles an den entsprechenden Produkten als digitalen Zwilling sozusagen dann in der Software dann auch umzusetzen.
Interessant. Vor allen Dingen dann auch quasi fokussiert auf diese Elektroplanung.
Genau.
Deswegen auch E-Plan.
Genau.
Ja, das ist gut zu merken. Und du hast gesagt, aber auch Gebäude, das heißt, man kann auch nachher jetzt, klar, dass es dafür Software gibt, aber auch tatsächlich mit der E-Plan-Software auch zum Beispiel die Elektroplanung von Gebäuden durchführen.
Ja, da gibt es in der Baubranche, sind die Begrifflichkeiten ein bisschen anders. Da spricht man unter anderem von MSR, Messsteuerungs- und Regelungstechnik und da gibt es eben verschiedenste, heute in der Baubranche eigentlich meiner Beobachtung nach ist es so, dass es eher mehr Softwareinseln gibt. Das heißt, für bestimmte Berechnungen oder Planungen in der Elektroplanung sozusagen gibt es da verschiedene Anwendungen. Und ja, was E-Plan eben anbietet, ist alles an einer Stelle versammelt zu haben.
Mhm.
Also E-Plan hat schon ein paar interessante Referenzprojekte für den Bereich, ist aber noch gerade da am Wachsen, um da den Kunden im Baubereich auch mehr anzubieten und vor allem auch, um neue Partner zu gewinnen, die entsprechend ihre Objekte zuliefern für die Objektdatenbank. Also in der Baubranche sprechen wir ja dann von BIM, Building Information Modeling. Und da ist natürlich auch wichtig, dass ich als Anwender in der Planung dann nicht, dass ich dann von jedem Hersteller am besten eben meine Objekte habe. Das heißt, auch da wieder das Ecosystem brauche ich an der Stelle, um für den Anwender zu ermöglichen, dass er quasi die Produkte, die er auf dem Markt finden kann und einplanen möchte, dass er die auch in der Datenbank findet und entsprechend halt in seiner Software dann auch alles abbilden kann. Und da ist gerade E-Plan meines Wissens dran, doch deutlich aufzuholen, noch deutlich besser zu werden und wird sicherlich in Zukunft dann auch noch deutlich attraktiver auch für die Baubranche sein.
Spannend, dass du BIM genannt hast. Logisch auch, wenn wir im Rahmen von Digitalisierung und Bau sprechen. Aber wir hatten auch schon eine Folge zum Thema BIM. Ich packe die auf jeden Fall auch noch in die Shownotes. Genau, und ich meine, du hast gesagt, dass es im Baugeschäft oftmals so Insellösungen gibt, auch was die Softwarelandschaft angeht. Und E-Plan wäre jetzt quasi dann halt eher so eine bisschen umfassendere Lösung, die halt mehrere Insellösungen jetzt vereinen würde. Ist es vielleicht auch so ein Unterschied, wo du sagen kannst, ah, das ist eher in der Baubranche noch ein bisschen alles zerstückelt und noch nicht so irgendwie konsolidiert im Vergleich jetzt zum Beispiel zur Industrie, wo du jetzt auch wieder einsteigst, also mehr Richtung Automatisierungsindustrie und so weiter?
Ja, das kann man durchaus sagen. Hast du gut umschrieben. Und das hat auch ja bestimmte Gründe, warum es in der Baubranche so ist, dass diese Zerstückelung, sage ich mal, die sehen wir in der Baubranche in mehreren Aspekten oder Dimensionen, wenn wir das betrachten. Es fängt natürlich damit an, dass wir in der Regel in der Baubranche es mit einer Vielzahl von kleinen Unternehmen zu tun haben. Wir haben sehr viele kleine Unternehmen, die in der Regel, was die Professionalität angeht, Richtung Softwareanwendungen und Standardisierung, da ein ganzes Stück weiter hinten sind, also die einfach nicht mit einem Bosch oder so zu vergleichen sind. Und das wird natürlich zu einer ganzen Reihe von Konsequenzen. Also, und angefangen natürlich bei der Softwarelandschaft, weil wenn ich ganz viele kleine Unternehmen habe, die vielleicht auch nicht den Druck haben, jetzt da die neueste Software sich zu holen, vielleicht noch eine alte lizenzbasierte, offline installierte Variante haben von irgendeiner Software, wo alles inzwischen in die Cloud geht. Die machen aber den Job quasi mit dieser Software seit 20 Jahren so und die hat halt immer ausgereicht. Ja, dann ist das nun mal so und hat natürlich auch noch eine ganze Reihe an anderen Implikationen, diese zerstückelte Landschaft, die so ein bisschen auch ja maßgeblich für die Baubranche ist, kann man sagen. Also bei Wolf-Müller sprechen wir ja von Baupartnern. Das heißt so, wir sagen bewusst, wir wollen partnerschaftlich mit unseren Nachunternehmern umgehen und nennen diese auch deswegen begrifflich schon Baupartner. Aber es ist durch die Vielzahl unterschiedlichen Partnerunternehmen, mit denen man auch projektbezogen zusammenarbeitet. Das heißt, man bearbeitet auch unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Partnern, immer wieder mit neuen Partnern. Ist es natürlich herausfordernd zu sagen, wir haben jetzt eine Softwarearchitektur, die wir auf alle Projekte hin anwenden. Ja, weil wenn die Unternehmen wechseln, aber unterschiedliche Anwendungen im Bestand haben, dann ist es natürlich herausfordernd zu sagen, okay, wir bringen jetzt einen Baupartner erstmal auf den Anwendungsstand, den wir haben. Das heißt, wir bringen den im Prinzip erstmal bei, mit derselben Software zu arbeiten, wie wir arbeiten oder sorgen dafür, dass er dieselbe Datenstruktur, dieselben Dateiformate nutzt. Das ist natürlich nicht in allen Fällen wirtschaftlich. Und ja. Das macht es in der Baubranche oftmals schwierig. Und dann hat man ganz oft eben Insellösungen oder Übergangslösungen für einzelne Projekte oder man muss Dateiformate oder Dateien umarbeiten, gerade im Bereich BIM jetzt zum Beispiel. Das heißt, bestimmte Sachen werden dann im eigenen Haus zum Beispiel erstmal modelliert, weil vielleicht Planungsbüros überhaupt gar keine digitalen Formate haben, sondern auf Papier gezeichnete Pläne haben. Mhm. Also das hat ganz viele Aspekte.
Ja, zwei Fragen habe ich im Prinzip. Also Partner, das heißt halt, also Unternehmen, kleinere Unternehmen, zerstückelt ist klar. Das heißt, du hast ja viele Handwerksbetriebe, du hast irgendwelche Planungsbüros, du hast Ingenieursbüros, Statiker, was auch immer. Ne? Dementsprechend gibt es natürlich viele kleine Büros und also dann auch Partner oder Unternehmen, verstehe ich. Und die musst du ja dann eben zusammenbringen für Projekte, um dann eben auch ein größeres Projekt umzusetzen. Dann brauchst du vielleicht für die eine Aufgabe das Unternehmen oder den Partner, für die andere den und so weiter und so fort. Wie sehen denn so die gängigen Softwarelösungen aus? Was macht man da so? Also ist das BIM, klar, ist die eine Sache, also Building Information Modeling, habe ich jetzt so verstanden als wie so eine Art Konsolidierung oder wie so eine Art Single Source of Truth, wo das ganze Gebäude nachher drin geplant ist mit den verschiedenen Aspekten. Du hast nachher die Elektrizität drin, du hast die verschiedenen Baustoffe drin, du hast die Maße drin und das halt in 3D und mit den verschiedenen Bauplänen und so weiter und so fort. Aber du hast ja bestimmt auch noch andere Softwarelösungen. Wie kann ich mir das vorstellen? Was gibt es da so für gängige Softwarelösungen im Baugeschäft?
Ja, okay, also Wolf-Müller hat erstmal als großer, einer der großen Bauunternehmen, ich glaube, Wolf-Müller ist circa Platz 12, schätze ich mal. Ich weiß nicht, was aktuell der Stand ist, von den größten Bauunternehmen in Deutschland. Und von diesen ganz großen Spielern gibt es in Deutschland 50 bis 80, würde ich jetzt mal schätzen, von den ganz großen maximal 100. Wobei natürlich das bis Platz 100 werden die natürlich kleiner. Und dementsprechend haben die großen Unternehmen dann eben auch Softwareanwendungen im Einsatz, die eben große Unternehmen allgemein häufig haben, wie zum Beispiel jetzt SAP als Beispiel. Mhm. Und dann gibt es natürlich dann spezifische Anwendungen für die Baubranche, die mehr oder weniger Standard sind. Und ja, da gibt es, ich weiß gar nicht, ob man über die Branche hinweg von einem Standard, was jetzt den Bereich BIM angeht, sprechen kann. Also was, okay. Also was jetzt ist das CAD-Programm Nummer 1? Ich weiß, welches Wolf-Müller im Einsatz hat, ist auch eines der größten global. Ob es jetzt aber das größte ist oder ob es jetzt, sag ich mal, ja, genauso groß ist wie Platz 2, das kann ich jetzt nicht sagen vom Verbreitungsgrad her. Mhm. Aber da gibt es auf jeden Fall eben eine CAD-Software, die ist sehr wichtig und zentral. Und Wolf Müller ist da sehr früh schon sehr ambitioniert gewesen und sehr weit gewesen, hat frühzeitig auch in BIM investiert. Und hat natürlich dann auch ein Stück weit mit dem Angebot am Markt nicht unbedingt immer das gefunden, was Wolf Müller wollte. Weil wenn man zu den großen Spielern der Branche gehört und zumal noch zu denen, die, sag ich mal, das Thema Digitalisierung weiter oben auf der Agenda haben, dann hat man oftmals auch den Anspruch, weitere Prozesse auch digital abzubilden und vor allem da auch eine Single Source of Truth irgendwo in einer Anwendung zu verwirklichen und vielleicht nicht unbedingt ja, 50 oder 100 Schnittstellen zu haben, sondern vielleicht auch Schnittstellen mal zu reduzieren womöglich. Und das ist ein Weg, den ist Wolf Müller dann relativ früh gegangen. Das heißt, da hat man dann schon auch geguckt, was gibt es auf dem Markt noch und hat dann schon ja, sich immer schwer getan zu sagen, wir haben einen Anbieter, wo wir wirklich alles in einer Software finden, vor allem eben auch modellbasiert. Also weil das erste und einfachste Verständnis von BIM ist erstmal, wir gehen von einem 2D gezeichneten Plan in eine 3D-Umgebung. Und dann gibt es bei BIM ja verschiedene Levels sozusagen, also angefangen von 3D, von der visuellen Darstellung im dreidimensionalen Raum, über 4D, 5D und so weiter, kommen quasi weitere Dimensionen dazu. Das heißt, man möchte dann das Datenmodell, also auch ein 3D-Modell ist ja nichts anderes als ein Datenmodell. 3D dient erstmal zur Visualisierung, sodass Menschen einfach leichter damit arbeiten können, weil es einfach in der Zusammenarbeit viel leichter ist, sich das vorzustellen in 3D, wie der Mensch es so erlebt, als wie immer den 2D-Plan zu abstrahieren, den abstrahierten Plan immer wieder sich zu hinterfragen, zu sagen, okay, wie sieht das jetzt in 3D tatsächlich aus? Aber dann gibt es natürlich eine ganze Reihe anderer Daten, die dazugehören, also welches Material ist da im Einsatz, welche Kosten stecken da drin, was kostet mich die Wand, was kostet mich die Tür, was kostet mich das ganze Geschoss in Summe, wie viel Arbeitsaufwand bedeutet es, wie lange braucht man, um sowas aufzustellen. Und das sind dann Aspekte, die sollen natürlich idealerweise in so einem Datenmodell beinhaltet sein, um damit das Management von so einem Projekt optimal auch zu betreiben. Ja, das war immer ein Ansatz von Wolf Müller zu sagen, wir wollen alles in einer Quelle haben, wir wollen den gesamten Wertschöpfungsprozess in einem Datenmodell abbilden können, um eben auch maximale Vorteile dann dabei zu haben, maximal effizient oder mit hoher Qualität dann das Projekt auch abzuschließen.
Verstehe ich. Ich meine, du hast ja auch, weil du ja auch so viele Zulieferer hast nachher, jetzt gerade bei einem Bauprojekt und in der Wertschöpfungskette verschiedene Akteure hast, brauchst du ja auch irgendwie ein gutes System, wo du das alles irgendwie auch managen kannst oder auch verbinden kannst und nachverfolgen kannst. Dann eine andere Komplexität, die ja auch noch dazu kommt, ist ja, dass die Projekte jetzt im Baugeschäft, der Ort der Projekte verändert sich ja ständig. Du hast ja nicht das ist ja nicht stationär jetzt wie im Maschinenbau oder wo auch immer, wo du eine Fertigungshalle hast. Wobei teilweise ja mittlerweile auch schon, ne? Aber sagst wahrscheinlich auch gleich noch was. Aber trotzdem in der Regel, das Gebäude wird ja immer an verschiedenen, an neuen Stellen gebaut, mit neuen Bedingungen und so weiter und so fort. Und auch das musst du ja dann irgendwie abbilden. Ne? Und da gibt es aber bestimmt auch noch andere Themen, die da aufkommen. Wie sieht es denn da aus?
Ja, welche Themen meinst du, also welche Herausforderungen sozusagen in der Baubranche sind im Verhältnis zur klassischen fabrikbezogenen Produktionsweise sozusagen?
Sozusagen, ja, weil ich meine, das gibt, genau, weil du hast ja keinen stationären Ort immer, sondern das Gebäude ist mal da, dann hast du mal dort ein Projekt. Klar, du hast mittlerweile auch Fertigbauhäuser, ne? Da hast du natürlich auch mittlerweile irgendwelche Fertigungsstätten und so weiter, aber trotzdem ist es nochmal was anderes, ja.
Ja, absolut. Also wie du schon gesagt hast, natürlich, also der geografische Ort ändert sich und damit natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe im Vorfeld, definiere ich eine Produktionsumgebung und die ist sozusagen dann immer gleich. Das heißt also, da gibt es einfach Begrenzungen. Ne? Also da gibt es Möglichkeiten, damit umzugehen und da gibt es auch inzwischen in der Baubranche gute Möglichkeiten, damit umzugehen, aber es gibt natürlich immer einen Bereich, der ist quasi hinzunehmen. Und zwar der Baugrund. Der eine Punkt, den ich niemals ändern kann, ist sozusagen den Baugrund selber, weil der ist sozusagen immer unterschiedlich, immer anders beschaffen, je nachdem, wo ich bin im Bau. Das ist das eine Thema, was man quasi, wo es einfach keinen Ausweg gibt, dass das immer anders ist.
Also Baugrund meinst du, da wo ich drauf baue, genau. Quasi die Oberfläche, die...
Genau, das Grundstück letztendlich, ja. Wo das Gebäude entsteht, wenn wir vom Gebäude sprechen, wenn wir von der Baubranche sprechen, sprechen wir vom Tiefbau, von verschiedenen Infrastrukturthemen, also sprechen wir von ganz verschiedenen, aber letztendlich hat alles immer einen festen geografischen Ort als Startpunkt oder als Inhaltspunkt, ja, dass ich sage, ich beziehe mich auf einen bestimmten geografischen Ort, an dem ich baue. Das ist ein Thema, was halt in der Baubranche speziell ist und Dann das andere Thema, dass eben die Baustellen ständig wechselnd sind. Natürlich kann jetzt eine Fabrik nicht jedes Mal abbauen und auf jede Baustelle wieder neu aufbauen. Das ist klar.
Logisch, ja.
Das heißt, ich muss andere Wege finden. Und da gibt es natürlich auch Erfolgsbeispiele, wie ich das tun kann und wie ich damit umgehen kann, dass es eben von Unternehmen interessanter wird. Also als produzierendes Unternehmen im festen Produktionsstandort habe ich ja den Vorteil, dass ich mir überlegen kann, okay, ich investiere jetzt hier in eine Fertigungsanlage. Ich habe einen Businessplan. Ich weiß ungefähr über die Jahre hinweg, welche Umsätze werde ich über diesen Produktionsstandort machen? Das heißt, wie viel Geld werde ich verdienen? Welche Kosten habe ich voraussichtlich? Und was bleibt mir am Ende als Ergebnis, als Profit letztendlich übrig? Und ja, eine ähnliche Betrachtung habe ich in der Baubranche halt bezogen auf die Projekte, aber unter erhöhter Unsicherheit. Ich habe immer Rahmenbedingungen, wenn ich jetzt eine neue Fabrik Bau oder Produktionsanlage allgemeine, stationäre, dann habe ich am Anfang immer mit Kinderkrankheiten zu kämpfen. Ich habe natürlich am Anfang immer mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Ich habe immer eine Lernkurve und das Ganze passiert halt in der Baubranche innerhalb von kürzester Zeit, beziehungsweise auch nur für einen kurzen Zeitraum. Ja, und dann muss ich wieder neu anfangen und muss wieder neue Produktionsanlagen quasi schaffen, eine neue Baustelle aufmachen. Man hat eine starke gesetzliche Regulierung, man hat auch eine Trennung von Design und Engineering, also von Planung und Ausführung. Das heißt, auch da gibt es Schwierigkeiten, also diese ganze Zersplitterung, die du ganz zu Beginn angesprochen
hast. Aber hat man das nicht auch jetzt bei zum Beispiel in der Industrie? Sorry, also da hat man doch auch einen Split, oder? Zwischen, wobei, das ist im gleichen Unternehmen halt.
Richtig, ja.
Richtig, ja.
Genau, das heißt, du hast die Schnittstelle oftmals eben zu wechselnden Unternehmen noch. Ja. Also das heißt, je nachdem, also mal ist das ausgeschrieben, also ist da ein Planungsbüro beauftragt worden und das ist dann immer ein unterschiedliches Planungsbüro oftmals, unterschiedliche Menschen, mit denen du zusammenarbeitest und außerhalb des Unternehmens. Ja, und ein wichtiger anderer Faktor ist eben, dass ich immer für jedes Projekt natürlich unterschiedliche Anforderungen habe. Das heißt, ich habe quasi die Produktionsanlage, die Baustelle sozusagen, die ich dann aufsetze, die hat immer einen unterschiedlichen Input für eine relativ kurze Zeit. Wenn ich eine Fertigungsanlage aufbaue, eine Fabrik aufbaue, dann versuche ich so lange wie möglich, dieselben Fertigungsschritte durchlaufen zu lassen und damit werde ich natürlich nach hinten raus immer profitabler. Je länger das läuft, desto mehr habe ich meine Kosten amortisiert, desto höher ist eigentlich meine Marge oder meine Marge hat irgendwo mal ihre Spitze erreicht und irgendwann läuft die Marge wieder runter, wenn das Produkt dann vielleicht günstiger verkauft werden muss, weil es nicht mehr so attraktiv am Markt ist zum Beispiel. Aber da habe ich natürlich so eine gewisse Kurve und die habe ich halt in der Baubranche eher nicht. Da habe ich einmal mein Projekt und das heißt, ich muss schauen, wie kann ich vielleicht diese Unterschiedlichkeit der Inputs, die in mein Projekt reinlaufen, reduzieren? Wie kann ich da standardisieren? Wie kann ich dafür sorgen, dass die Unterschiedlichkeit meiner Baustellen abnimmt und dass ich mehr standardisieren kann, mehr Unsicherheit rausnehmen kann und mehr Planbarkeit oder mehr mir es einfacher mache, einfach da mit einem guten Betriebsergebnis rauszugehen und dem Kunden die geforderte Qualität zu dem vereinbarten Preis bieten und da habe ich dann meinen Spielraum, ne, was ich letztendlich an Kosten haben kann. Ein bisschen was kann man über Nachträge machen, aber letztendlich, wenn der Kunde die Qualität kriegt, die vereinbart war, dann kann ich auch mit einem guten Ergebnis rausgehen.
Spannend, weil so das Gefühl habe ich bei Bauprojekten, sind ja die Kosten oftmals deutlich über dem geplanten, oder? Also zumindest bei den großen Bauprojekten wahrscheinlich, ne, die prominenten Bauprojekte, die man so kennt, ja.
Ja, das, da bin ich jetzt einmal nicht der Experte, um das nachzuvollziehen, aber was man so sagt, ist, dass bei öffentlichen Großprojekten das ein großes Thema ist, wobei natürlich auch klar ist, je größer ein Projekt ist und desto längere Laufzeiten ein Projekt hat, desto höhere Unsicherheiten sind natürlich auch in der Planung drin, in der Kalkulation, ja, was kalkuliere ich? Da gibt es eine ganze Reihe an Faktoren, die da reinlaufen, aber ja, wir sitzen nicht weit von einem der großen Themen Stuttgart 21, 300 bis 500 Meter wahrscheinlich, schätze ich mal,
ja.
Ober- oder unterirdisch. Da gibt es sicherlich ein Beispiel oder auch andere Beispiele, wo man das sehen kann. Das macht es schon sehr schwierig, ja, ist richtig. Wobei man natürlich auch da schauen muss, wie kann man da irgendwo über partnerschaftlich drüber reden, wenn beide Seiten eigentlich wissen müssen, dass bei solchen Projekten keiner am Anfang wirklich wissen kann, was sind die tatsächlichen Kosten. Da muss man auch schauen, wie man über eine faire Risikoteilung dann reden kann und sagen kann, okay, wer übernimmt wie viel Risiko. Und das ist halt in der Baubranche natürlich auch nicht immer leicht, weil man ist als Generalunternehmer oft gefordert, einen Preis abzugeben. Man hat einen hohen Wettbewerb. Dadurch ergibt sich überhaupt schon mal eine geringe Marge. Man hat ein hohes Risiko, weil sehr viele Mengen, sehr viel Material, sehr viel Geld auch Material- und Personalkapazität gebunden werden muss. Und auch die Bauunternehmen müssen dann natürlich ihren Nachunternehmen oder Baupartnern Verträge abschließen. Und so ein Vertrag ist erstmal ja ein Vertrag, der steht erstmal. Und wenn sich dann halt herausstellt, dass die Realitäten doch andere sind, als man es geplant oder kalkuliert hat, dann ist immer eine schwierige Situation in jedem Projekt und ja, das ist
unabhängig von der Branche auch klar.
Genau.
Logisch. Vielleicht einfach, um es nochmal ein bisschen so zusammenzufassen. Klar, man hat das Problem, dass es halt nicht stationär ist, beziehungsweise sie ist stationär, aber das Projekt ist jetzt nicht wie eine Fabrikhalle, nenne ich es jetzt mal, eine Produktionsstätte, die da halt 10, 20 Jahre steht und da wird immer produziert, sondern die Produktionsstätte ist halt nur kurzzeitig da, paar Jahre mal und dann muss sie wieder abgebaut werden und woanders aufgebaut werden, so ungefähr. Dann haben wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das ist ja total unterschiedlich, je nachdem, wo du baust, musst du schauen, was darfst du nicht. Da gibt es ja auch total viele verschiedene Gesetze und Themen. Prominente Beispiele jetzt bei Stuttgart 21 geht es auch um Naturschutz nachher. Was darf ich nicht? Muss ich auf irgendwelche Tiere achten? Das sind ja auch gesetzliche Themen nachher, die ich behandeln muss. Ne? Und dieses Fragmentierte am Ende des Tages, ne? Dass du halt ganz viele verschiedene Bausteine hast und Puzzleteile, die du quasi zusammenfügen musst, um so ein Projekt nachher auch irgendwie stemmen zu können, ja. Und die musst du ja auch managen und so weiter und so fort.
Ja, absolut.
Und was ich spannend finde, du hast gesagt, also die müssen ja ganz genau planen und gucken, wie kann ich jetzt die Produktionsstätte so effizient wie möglich hinstellen, so effizient wie möglich abbauen und dann wieder mich zum nächsten Produktionsstätte zu bewegen und da zu bauen, ne. Und auch da stelle ich mir vor, ich meine, um das auch jetzt im großen Stil regeln zu können. Also wenn ich jetzt ein großes Unternehmen habe, viele Baustellen, da brauche ich ja irgendwo auch Software. Da muss ich ja auch irgendwie digitalisieren. Trotzdem hat ja die Baubranche den Ruf irgendwo, dass es so ein bisschen langsamer ist bei der Digitalisierung. Ne? Also zumindest gefühlt. Ja, ich meine, ich kenne so ein paar Lösungen. Planradar ist mir zum Beispiel ein Begriff, da geht es ums Baumanagement, so irgendwie Schaden, also Mängelaufnahme zum Beispiel, dass du halt zumindest mal, wenn du durch eine Baustelle läufst und Mängel aufnimmst, das digital erfassen kannst. Aber ansonsten hat es zumindest so ein bisschen den Ruf, dass es in der Digitalisierung nicht so richtig voranging jetzt im Vergleich zu anderen Branchen. Woran liegt das?
Also ich glaube auch da wieder einer zentralen Gründe ist, eigentlich der erste Grund, den du angesprochen hast, oder die erste Frage, die du gestellt hast zu dem Komplex, und zwar auch da wieder die Zersplitterung und die vielen auch kleineren Akteure und auch in der, ja, in der Softwarelandschaft erleben wir es halt in der Baubranche auch, dass es immer mal wieder ein paar größere Spieler gibt. Du hast dann angesprochen, die Achtungserfolge erzielen, auch oftmals Startups oder junge Unternehmen, die reingehen mit einer Lösung. Aber dass es unheimlich schwer ist, sich halt als großer Player oder als Ecosystem zu etablieren. Ich glaube, so eine zentrale Möglichkeit oder zentraler Fortschritt wäre es tatsächlich, wenn sich eine Plattform etablieren würde, die das meiste abdeckt. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die aufgrund der Situation der Branche sehr schwierig ist. Also die unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen, je Ort, je Bundesland in Deutschland sogar, die machen es natürlich schwer, dass ich mit einer Softwarelösung irgendwo die Anforderungen von allen treffe. Und dann kommt natürlich noch dazu, wenn ich da sehr viele Unternehmen habe, die klein sind, die wenig Budget für sowas haben, die vielleicht auch wenig profitieren von so einer Anwendung, weil sie, ja, jetzt nehmen wir mal einen Baupartner als Beispiel oder einen Nachunternehmer für ein bestimmtes Gewerk, ein Unternehmen jetzt. Da ist ein Familienbetrieb vielleicht, die haben vielleicht 50, 100 Mann, die, sage ich mal, stellen ihre Leistungen in Zentraleuropa zur Verfügung. Und da dann über die verschiedenen Unternehmen hinweg zu sagen, okay, du investierst jetzt in die eine Software, bildest deine Mitarbeiter darauf aus, dass die das können und so weiter, hast es mal nur Kosten, weißt aber am Ende nicht, wird dir diese Software tatsächlich Effizienz oder letztendlich am Ende schwarz auf weiß sehen, dass er mehr Geld damit verdient hat. Und da eine Lösung zu etablieren, eine Plattform, bei der alle mitspielen sozusagen, das ist unheimlich schwierig mit solchen Unternehmen, die können vielleicht, wenn die erfolgreich sind, können die lange Zeit existieren, aber sie können halt auch einfach schnell eingehen oder neu gegründet werden und haben halt einfach keinen langen Planungshorizont. Und das ist halt eine Frage davon, wie die kleinen Unternehmen, sag ich mal, ihre Strukturen aufbauen. Selbst bei einem deutschen Handwerksbetrieb ist es ja oft so, dass man das sieht, der läuft halt, da macht der Chef und seine Frau machen da viel im Büro und die Tätigkeiten und dann ist der Chef sowieso am liebsten eigentlich auf der Baustelle und hat gar keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Während, also klar gibt es Ausnahmen, ne? Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber diese Unternehmen, die müssen halt spüren, dass sie durch so eine Software Vorteile haben und so eine Amortisationszeit oder eine Effizienzgewinne, die brauchen manchmal vielleicht auch eine gewisse Anlaufzeit und da ist man dann nicht bereit, in so kleineren Unternehmen da zu investieren vielleicht.
Nee, kann ich nachvollziehen. Okay, und wie kann ich mir das dann vorstellen? Was gibt es dann so allgemein für Bestrebungen, wo du sagst, klar, BIM hast du ja schon genannt, aber was gibt es dann so für Digitalisierungsbestrebungen in der Baubranche, die einfach auch vielleicht die ganze Branche so ein bisschen bewegen und formen?
Also BIM ist sicherlich kein Thema, was noch irgendwo ausgeblendet Student werden kann. Da müssen sich alle mit beschäftigen und die Großen tun es alle natürlich auch schon lange oder schon länger auf jeden Fall. Man hat in den großen Bauunternehmen natürlich ähnliche Situationen wie in anderen großen Dienstleistungs- oder Produktionsunternehmen auch und auch ähnliche Anwendungen im Einsatz. Speziell jetzt für die Baubranche ist natürlich ein Thema, um eben Daten auch elektronisch verarbeiten zu können, musste man sozusagen erstmal bestimmte Daten aufnehmen über Formulare. Und die hat man in der Vergangenheit, hat man so gelöst, dass man gesagt hat, okay, wenn unsere Unternehmen immer wechseln, mit denen wir arbeiten, wir haben ja keine Software-Schnittstelle, die haben nicht die Software, die wir haben, also stellen wir denen quasi Papierformulare zur Verfügung. Und diese Papierformulare füllen die aus, ja, und die bringen wir dann in die EDV, das heißt, oder wir bringen die eben dann elektronisch in unsere Systeme. Und da sind dann so Ansatzpunkte, wo man ansetzt zu sagen, okay, können wir im ersten Schritt vielleicht diese Formulare automatisiert per Scan in die Systeme übernehmen, wenn sie aus Papier bestehen? Oder können wir noch besser vielleicht denjenigen statt einem Formular eine App zur Verfügung stellen, dass sie quasi die Daten über die App eingeben? Und da hat man halt relativ viele Themen, wo bisher Menschen quasi Zettel gelesen und in eine Excel-Tabelle eingegeben haben als Beispiel und wo man dann sagen kann, okay, das kann man vielleicht sogar automatisieren oder man kann sagen, okay, die Daten werden ein einziges Mal eingegeben von der Person, die normalerweise das Formular geschrieben hätte und sind dann direkt im System, müssen vielleicht noch kontrolliert werden.
Ja, so das Papierlose irgendwie auch. Man spricht ja auch in der Fertigung von der papierlosen Fertigung, der papierlose Bau irgendwie auch, ne? Wobei es gibt ja auch noch Pläne und so, aber auch die werden ja digitalisiert, ne? Also auch genau. Pläne und so weiter. Ja. Wie ist es jetzt in Richtung Automatisierung zum Beispiel? Also ich meine, Software-Digitalisierung ist da auch ein Treiber, den ich brauche, wenn ich Dinge automatisieren möchte. Es spielt da ja auch immer Software eine große Rolle. Und wie sieht es jetzt mit Automatisierung allgemein in der Baubranche aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Wo fange ich da an bei dem Thema? Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, da anzufangen oder das Wollknäuel irgendwo zu entwirren an der einen Stelle oder welchen Faden ziehen wir zuerst raus. Dinge, die heute manuell gemacht werden, das ist vielleicht noch ein größerer Schritt, die nicht mehr manuell zu machen. Aber wir können vielleicht anfangen zu sagen, wie kommen wir überhaupt mal zu einem Standard? Wie kommen wir grundsätzlich über Unternehmensgrenzen hinweg vielleicht, weil wir alle immer an einem Projekt über Unternehmensgrenzen hinweg arbeiten. Und da ist sicherlich ein wichtiger Weg überhaupt erstmal die Einsicht, dass ein Standard überhaupt ein Fortschritt und eine Verbesserung ist, weil die Baubranche, die hat irgendwo historisch immer schon was von der Baukunst gehabt, wenn wir uns die alten Kathedralen anschauen, wegen mir auch die Pyramiden, was auch immer, dann hat die Baubranche immer ein bisschen was auch von Kunst gehabt und ich bin überhaupt kein Feind von Kunst, ganz im Gegenteil, ich bin da sehr offen und ich sehe da einen großen Mehrwert in Kunst und Kultur. Da gibt es natürlich einen Markt für Kunst, auch im Bau, ja, da gibt es kunstvolle Türen, kunstvolle Treppen, da gibt es ganz tolle Sachen, die alle ihre Berechtigung haben. Wenn man sich aber als, sag ich mal, als Unternehmen die Frage stellt, wie kann ich als Bauunternehmen in einer Branche, die sehr auf Preis getrimmt ist, wie kann ich da aus diesem ständigen Preisdruck rauskommen und wie kann ich am Ende meines Jahres auch zufrieden sein, kann sagen, okay, ich habe genug verdient und ich kann meinen Mitarbeitern was abgeben davon, ich kann was Gutes tun für die Gesellschaft, für die Umwelt, ich kann da Standards einhalten, ich kann vielleicht mehr als nur Standards einhalten, kann was für Innovation und Weiterentwicklung tun, dann brauche ich natürlich ein bestimmtes Ergebnis, eine gewisse Marge, die ich erzielen muss. Und dann muss man eben unterscheiden, an welcher Stelle mag ich und braucht es Kunst und an welcher Stelle braucht es menschliche Erfahrung und menschliches Können, was ich auch vielleicht auch zukünftig schlecht digitalisieren werden kann und wo kann ich einfach Effizienzgewinne holen, wo kann ich durch Standards einfach als Unternehmen mein Überleben sichern und einfach zu einer besseren Ergebnissituation kommen. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt. Ja.
Das heißt, die Prozesse sind da einfach auch noch sehr, das ist ja also sehr manuell, sehr noch nicht so automatisiert und standardisiert, dass ich Standardprozesse habe, die komplett verschlankt sind, sondern das ist halt alles noch so ein bisschen. Das eine Mal machen wir es so, das andere Mal machen wir es so und so weiter und so fort. So kann ich mir es vorstellen.
Genau. Also verlässt sich eigentlich auf die Erfahrung der Menschen, ja. Und da haben wir natürlich auch die Situation, dass einfach die Fachkräfte gar nicht mehr zur Verfügung gestanden haben, schon die letzten Jahrzehnte in Deutschland und entsprechend halt auch viel internationale Fachkräfte jetzt benötigt werden. Und auch da natürlich schwer gewesen ist, ein einheitliches Ausbildungsniveau sicherzustellen, wo man in Deutschland halt eine Berufsausbildung hat, die, wo man halt wusste, okay, da gibt es einen gewissen vergleichbaren Standard, was das, den Ausbildungsabschluss angeht. Und das hat man halt jetzt heute nicht mehr. So muss man sich halt als Bauunternehmen dann schon die Frage stellen, okay, wie kann ich da anfangen? Und das jetzt zum Thema deine Frage, um da wieder zurückzukommen auf die Frage nach Automatisierung. Jede Automatisierung beinhaltet ja eine gewisse Investition in die Automatisierung selbst. Also zu sagen, okay, was tue ich, um zu automatisieren? Welche Struktur baue ich auf? Und da braucht es eben den Standardprozess am Ende als oder am Anfang. Nicht am Ende, sondern am Anfang oder von Anfang bis Ende, wie auch immer. Ende zu Ende im besten Fall. Und diesen Standardprozess einzuführen, umzusetzen, das ist, glaube ich, ein Thema, was in der Baubranche immer noch nicht so tief gegriffen hat wie in anderen Branchen. Und das ist, wo sozusagen jetzt der Hebel ist, zu sagen, wo haben wir bereits Standardprozesse, zu gucken, die weiter zu vertiefen oder die weiter zu optimieren. Und dann muss man halt in der Baubranche quasi unterscheiden, je nach Projekt und je nach Prozess. Das heißt, wir haben halt in der Baubranche dann bei großen Unternehmen, gibt es eben zentrale Verwaltungsprozesse zum Beispiel, die quasi ganz normal standardisiert werden können, wie in anderen produzierenden Unternehmen, die eine feste Fertigungsstruktur haben auch. Und es gibt halt dann Prozesse, die können notwendigerweise nur grob beschrieben sein. Die können eben dann auch nicht so stark automatisiert werden, weil sie an vielen Stellen manuelle Entscheidungen erfordern, die teilweise noch von Menschen getroffen werden müssen. Und diese Prozesse, da muss man dann gucken, gibt es da Bereiche, die man automatisieren kann oder nicht? Oder wie stark kann man sie automatisieren? Und wie kann man Menschen da unterstützen? Ja, und dann gibt es vielleicht auch bestimmte Bereiche, bestimmte Inseln, die man komplett projektbezogen lassen muss, weil einfach da das, was an Anforderungen von Kundenseite kommt oder wenn sich jemand mal als Beispiel jetzt möchte sich ein mittelständischer Familienunternehmer, möchte sich auch wenn es vielleicht ein Schwäbischer ist, mal was Schönes gönnen und vielleicht irgendwie was architektonisch was Besonderes an seiner neuen Zentrale haben, ja, dann sowas kann ich halt im Standardprozess nicht vorher ahnen, also das kann ich ja nicht a priori definieren, sondern ich muss dann halt sehen, da kommt eine besondere Anforderung, das soll, und nehmen wir die Kelchstützen, ja, bei einem öffentlichen Projekt oder ne, Stuttgart 21, das ist ja beim Stuttgarter Hauptbahnhof, das ist ja ein Projekt, was letztendlich aus Steuermitteln oder von der Deutschen Bahn, aber größtenteils aus Steuermitteln finanziert wird, aber selbst da hat man sich ja entschieden, architektonisch was Besonderes auch zu zeigen oder umzusetzen, und sowas kann ich halt als Unternehmen im Vorfeld, als Beispiel jetzt, als vielleicht etwas abstraktes Beispiel, kann ich als Unternehmen natürlich im Vorfeld nicht sagen, okay, ich habe jetzt einen Standardprozess für Kelchstützen, sondern das muss ich halt projektbezogen dann einfach mal gucken, wie ich dann damit umgehe, wie ich dann halt meine Experten, die Ingenieure und so weiter dann herhole und sage, okay, wie können wir das umsetzen?
Ich meine, ich habe da ja auch nicht die klassische Produktionsstraße, ne, wo ich halt irgendwas produziere. Da ist der Kran, da ist ein Bagger, da sind ein paar andere Maschinen noch und dann sind da die Bauarbeiter und bauen das da halt zusammen und gießen Beton rein, habe ich eine Betonpumpe und habe da halt ganz viele verschiedene Prozesse, die laufen ja auch dann parallel ab und da habe ich halt nicht einfach diese Fertigungslinie, die von A bis Z einmal durchläuft, sondern also Baustoffe können dann wahrscheinlich irgendwie industriell gefertigt werden und so weiter und so fort, aber an der Baustelle selbst, wo dann mehr oder weniger die Konstruktion stattfindet, da kannst du ja gar nicht so viel automatisieren oder stelle ich mir das falsch vor?
Ja, also es gibt einen Mauerroboter, es gibt 3D-Druck in der Baubranche und das trotz der enormen Größenverhältnisse, muss man ja auch sagen. Eine Beschränkung, die wir ja haben, ist bei einem großen Gebäude, also ich kann es nicht als gesamtes Gebäude herstellen, weil dann bräuchte ich so eine große und so eine hohe Fabrikhalle, die habe ich ja gar nicht. Das heißt, das ist schon mal das Erste, dass ich quasi von den Größenverhältnissen da beschränkt bin. Mhm. Und dann muss man gucken, okay, wie kann man Einzelteile eben herstellen in standardisierter und skalierbarer Art und Weise und die dann zu einem großen Ganzen zusammensetzen. Eher so. Wobei, von Peri ist ja einer von den großen Schadungssystemanbietern. Die haben eine Investition in die Zukunft getätigt, haben gesagt, okay, wir wollen aufgestellt sein, wenn sich was ändert, und haben halt einen 3D-Druck-Roboter oder eine 3D-Druckmaschine entwickelt. Und da kommen halt ganze Häuser raus. Ich weiß nicht, wie groß die jetzt sind von insgesamt. Das sind schon Einfamilienhäuser auf jeden Fall. Also das ist halt ein relativ großes Gerüst, beziehungsweise zwei Achsen. Ne? Man braucht da zwei Achsen dazu. Ja, der 3D-Drucker läuft halt dann quasi, da ist halt so ein Druckkopf dran, der hat dann die XY-Achse, Z wahrscheinlich ja auch, braucht Z auch, denke ich. Das heißt, er hat dann verschiedene Achsen und kann dann quasi, also da kommt dann halt einfach das rausgelaufen, ja, wie aus der Betonpumpe letztendlich auch. Aber er kann halt dann quasi wenn man es schon mal gesehen hat, wie so ein 3D-gedrucktes Haus aussieht, das sieht dann so ein bisschen, kann man das beschreiben?
Das hat so Schichten, ne?
Genau.
Dann, weil der Arm läuft ja dann quasi den vordefinierten Weg entlang und lässt halt die Flüssigkeit, also das Beton heraus und stapelt sich dann halt mit der Zeit immer mehr auf und hat man halt, wie es auch vom 3D-Druck nach ist, genau. So verschiedene Schichten.
So ein bisschen wie ein Schneckenhaus oder ich habe jetzt eine andere Assoziation, die möchte ich jetzt nicht sagen. Es gibt für Sahne oder Torten gibt es ja diese Tuben, wo man das so, wie heißen diese Spritztuben, ja, die es vom Backen her gibt.
Ach so, ja, ich weiß, was du meinst, die so trichterförmig
genau,
sind.
Genau, mit so einem Stoff oder so, wo man so reinfüllt und dann, also so ähnlich sieht es ein bisschen aus wie aus der Tube, ja, oder aus der Zahnpastatube, ja, wenn man so in Schlangenformen auf die Zahnbürste, seine Zahnpasta aufträgt. Ja.
Ja.
So ein bisschen sieht das aus, dann ist ganz interessant.
Ja, ja. Ganz kurz, Schalungstechnik heißt Betonaußenbereich, ich weiß es nicht. Was genau bedeutet Schalungstechnik?
Ja, der klassische Stahlbetonbau, also das, was sozusagen heute im öffentlichen Baubereich und bei großen Gebäuden die meistverbreitete Bauweise ist, da ist es so, die werden quasi aus Beton gegossen, diese Gebäude, und dieser Beton hat eine Stahlstruktur, und das heißt, da wird sozusagen das Gebäude oder das, was gebaut wird, Wände oder Decken, die brauchen quasi eine Form. Ja, das ist eine mobile Form, das ist also keine Form, die wird nicht für die Baustelle eben hergestellt, sondern da gibt es eben bestimmte Platten, die werden halt also um die Wände herum aufgestellt und um die Decken herum aufgestellt, und zwischen die Platten rein wird dann sozusagen der Beton gegossen, und dann ist halt eben noch, da sind immer noch Stahlgeflechte da drin, um das dann nochmal zu verfestigen. Das ist halt teilweise kommen die fertig, teilweise müssen sie dann auf der Baustelle noch fertig gemacht werden. Also diese Stahlstruktur, die innerhalb des Betons dann reingegossen wird. Aber diese Schalungstechnik ist halt so, dass man quasi zwei Platten nimmt sozusagen für eine Wand, und zwischen die Platten kommt dann letztendlich das Beton, wird reingegossen sozusagen, und wenn es halt getrocknet ist, nimmt man die Platten ab. Und dann ist halt quasi die Wand fertig, so mehr oder weniger. Ja.
Ah, verstanden. Und wenn man jetzt nochmal zu diesem 3D-gedruckten Haus zurückkommt, da ist ja dann aber kein Stahl drin.
Genau.
Das ist ja dann nur also Beton im Endeffekt. Ja.
Ich bin mir gar nicht genau sicher, wie jetzt bei Peri das funktioniert im Detail, muss ich sagen. Ob da irgendwo noch eine festigende Vorstruktur irgendwo dahinter ist. Vielleicht für bestimmte, aus statischen Gründen, vielleicht gibt es da bestimmte Elemente, die quasi nochmal irgendwo verfestigen, eine versteifende Struktur irgendwie innen drin brauchen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Oder ob das wirklich, das ist vielleicht auch eine Frage der Dimensionen, der Statik, je nachdem, wie das Objekt aussieht.
Okay. Und wenn ich jetzt daran denke, ich kann mir, ich denke jetzt so ein bisschen in die Zukunft, ich kann mir ein Haus drucken lassen. Ich jetzt auch als Privatperson, ich kann mir ja auch ein Fertighaus kaufen. Das ist ja dann, sind ja dann auch Einzelteile, die irgendwie zusammengesetzt werden wahrscheinlich nachher. Aber im Endeffekt ist es ja schon so, ich habe auf der einen Seite habe ich ein Projekt, das ich komplett planen lasse von A bis Z mit aller Komplexität, mit allen verschiedenen Bauteilen und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite kann ich ja irgendwie auch schon so gewisse Bauteile, einzelne Bauteile nehmen und mir vielleicht schon so produktartig was zusammensetzen lassen. Wie sieht es da aus, vielleicht auch Richtung Geschäftsmodelle in der Baubranche? Gibt es da irgendwie einen gewissen Strom, einen Trend, der so ein bisschen von Projekt in Richtung Produkt geht oder ähnliches?
Ja, genau. Das ist so eine wahrscheinlich der wichtigsten, für die nächsten Jahrzehnte der wichtigste Ansatz, um Richtung Automatisierung zu kommen, also um deine Frage davor auch nochmal zu beantworten. Der Radikalansatz wäre ja zum Beispiel jetzt der 3D-Druck, zu sagen, okay, entweder der 3D-Druck oder eine andere Möglichkeit zu sagen, okay, das, was Menschen bisher auf der Baustelle machen, lasse ich durch Roboter machen. Also das heißt, wenn ich humanoide Roboter habe, die quasi den Menschen mit seiner Arbeitskraft vollumfänglich ersetzen könnten, dann wäre das auch eine Möglichkeit. Das sind wir ja heute noch nicht, dass wir das haben. Das wäre jetzt einmal vielleicht der übernächste Schritt, wenn es wirtschaftlicher ist, muss man auch sehen. Aber der jetzt aktuell naheliegende Schritt ist tatsächlich zu sagen, wir müssen insgesamt, bevor wir zu einer wirtschaftlichen Fertigung kommen können, zu einer standardisierten, automatisierten, brauchen wir halt einen gewissen Volumenanteil. Das heißt, wir brauchen halt eine Stückzahl von Gleichteilen letztendlich. Und das ist jetzt der andere Weg, um mit diesen Projekten im Bau, mit dieser Unterschiedlichkeit der Anforderungen der Projekte umzugehen und trotzdem zu automatisieren. Wir müssen ein Stück weit den Input, also die Anforderungen, das, was quasi ins Projekt reinläuft, für den Prozess, den automatisierbaren Prozess, den müssen wir versuchen zu beschränken, um den Prozess zu standardisieren und eine wirtschaftliche Skalierbarkeit auch zu realisieren. Und da ist eben dann tatsächlich zu sagen, okay, ich darf dann an der Stelle nicht mehr dem Kunden erlauben oder ich darf am Markt dann nicht mehr sagen, okay, ich kann alles machen. Also das heißt, du kannst, lieber Kunde, du kannst alle deine Anforderungen maßgeschneidert sozusagen bei mir anfragen. Das kannst du schon, aber dann musst du halt mehr zahlen. Aber du hast natürlich massive Vorteile, wenn du dich aus einem Optionskatalog oder einem Baukasten bedienst. Das heißt also, ich sage als Bauunternehmen, meinetwegen nehmen wir uns Lego als einfaches Beispiel. Ne?
Ich habe auch gerade dran gedacht.
Genau, ich habe eben halt bei Lego, was brauche ich, um so ein einfaches viereckiges oder quadratisches Gebäude zu bauen? Ich könnte diese Vierersteinchen nehmen, ich könnte sagen, ich habe Achtersteinchen, ich habe vielleicht auch ein Zehnersteinchen, aber im Endeffekt habe halt meinetwegen 5, 6, 7, 8 und jetzt auf die Baubranche bezogen vielleicht 250 bis 500 verschiedene Steine, Einzelsteine, oder ich kann auch hingehen und kann sagen, Ich habe fertige Module, das heißt, ich habe beispielsweise entweder ich habe ein Mondmodul, ein Geschäftsmodul, ich habe ein Badmodul, ich habe ein Wohnzimmermodul oder eben ich kann auch sagen, ich habe ein Wandmodul, ich habe ein Deckenmodul oder ich habe drei verschiedene Wandmodule, ich habe drei verschiedene Deckenmodule, ich habe was weiß ich. Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da einen Katalog aufzubauen. Das bedeutet aber eben auch, wenn jetzt ein Kunde quasi eine Vorstellung hat, die ganz individuell ist, und ich sage, ich möchte als Bauunternehmen jetzt diese Ausschreibung, möchte mich darauf bewerben, möchte das Projekt machen, dann muss ich vielleicht überlegen, ob ich das mit dem Geschäftsmodell noch kann. Dann werde ich wahrscheinlich eben, wenn jetzt ein Architekt oder ein Planer oder ein Kunde nicht auf dem Schirm hat, was ich überhaupt mit meinem Katalog umsetzen kann, dann ist es schwierig, ja, weil dann werde ich eben nicht jede einzelne Anforderung umsetzen können, sondern ich muss dann eigentlich sagen, okay, schau mal, du hast da Folgendes ausgeschrieben, aber ich könnte dir funktional, ja, was genau Gleiches anbieten, aber du würdest, sagen wir mal, 30% sparen. Ja? Das heißt, man muss eigentlich da direkt an der Schnittstelle zum Kunden oder zum Markt schon als Bauunternehmen anders auftreten, muss vielleicht auch aktiv in die Akquise gehen, muss sagen, ich mache Vertrieb, ich möchte das Privatkunden nicht offen ausschreiben, sondern sagen, okay, ich gehe direkt zu dir, weil du bietest mir einfach einen spannenden Katalog. Mit deinem Katalog kann ich ein spannendes Produkt haben. Und da muss natürlich auch bekannt sein, dass natürlich dann fürs Bauunternehmen Einsparungen entstehen, über das Volumen. Und das kann ich natürlich an meine Kunden weitergeben. Und ich kann vielleicht dann so weit gehen, dass ich eben als Bauunternehmen diese Trennung zwischen Design und Engineering ein Stück weit auch rausnehme. Oder die nehme ich damit heraus, weil ich ja eigentlich sage, ich bin damit nicht nur im Engineering tätig, als Generalunternehmer klassischerweise, sondern ich bin im Prinzip auch im Design tätig, weil das, was sozusagen vorgezeichnet ist oder geplant ist, was im Bauplan letztendlich steht oder was dann im Leistungsverzeichnis seine Niederschrift findet, das bestimme ich ja mit ein Stück weit. Das heißt, ich gehe dann im Prinzip in diese planerische Rolle mit rein und beschränke die Auswahlmöglichkeiten beziehungsweise mache dem Kunden ein Angebot. Das heißt, ich gehe weg vom reinen Dienstleister, gehe hin zu einem Produktanbieter oder zu einer Mischform und kann dann natürlich dann alles, was sozusagen nach meinen Modulen ansetzt, also alles, was kommt ab dem vorhandenen Modul bis hin zur Baustelle, kann ich quasi dann skalierbar durchstandardisieren. Das heißt, ich kann dort standardisieren, einen Prozess standardisieren, ich kann Beschaffungswege standardisieren, ich kann in größeren Volumina beschaffen, kann Einsparungen, habe Einsparungen, weil ich eben große Mengen beschaffe. Ich habe dann hohe Prozesssicherheit, weil der Ablauf immer gleich ist. Ich kann dann Lagertechnik haben, die quasi theoretisch, ja, Lagertechnik, das heißt, ich kann produzieren, lagern, an die Baustelle anliefern und habe dann nur noch quasi an der Baustelle bezogen auf jetzt den Baugrund, habe ich halt eine gewisse Montagetätigkeit, die nur noch einen gewissen Risikofaktor hat. Ja, wir haben auf der Baustelle auch Wetterereignisse und so weiter. Ne? Das Wetterproblem beispielsweise mit Beton ist es so, dass je nachdem wie das Wetter ist, dauert es länger, ob der trocknet oder nicht. Das heißt, ich habe einen Risikofaktor, was meinen Zeitplan angeht. Wenn das Wetter jetzt nicht so optimal ist, dann kann eben sich eine Verzögerung vom Zeitplan ergeben. Das nehme ich raus, wenn ich zum Beispiel jetzt den Beton in einem Fertigwerk schon vor Betonelement vorgegossen oder vorgearbeitet habe. Oder eben was dann für mich der Königsweg ist, tatsächlich mit Holz zu arbeiten, weil da gibt es heute aus dem Holz- und Fertighausbau schon sehr viele Erfahrungen und da gibt es sehr gute Möglichkeiten in der Vorfertigung. Gibt es auch einige Unternehmen, die das jetzt schon sehr erfolgreich tun. Auch die großen Bauunternehmen sind eigentlich alle damit eingestiegen, bieten inzwischen auch auf Holzbasis Module an. Und da kann ich eben mit Holz sehr viel Richtung Nachhaltigkeit tun. Also ich kann da eines der größten CO2-Emittenten in der Baubranche, kann ich in der Produktion, also im Bau von Gebäuden, kann ich damit eliminieren und sogar positiv. Also ich kann sogar CO2-Ausstoß in meinem Produktionsverfahren und in meinem ganzen Geschäftsbetrieb kompensieren, weil durch das Verbauen von Holz wird CO2 konserviert und das heißt, ich habe sozusagen eigentlich einen positiven Effekt über meine Wertschöpfungskette hinweg als Bauunternehmen, indem ich eben mit Holz baue. Also sozusagen tatsächlich was nur wenige Branchen tatsächlich können, ist da ein Riesenhebel, ja, weil über das Verbaute, das Holz speichert CO2 und über das verbaute Holz, genau, habe ich da die Möglichkeit, nicht nur nachhaltiger zu sein und einen Ausstoß zu reduzieren, sondern über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg sogar quasi positive Effekte zu schaffen, weil dadurch dann natürlich mehr Wald angepflanzt werden muss, mehr CO2 gebunden wird über die Bäume in Holz und so weiter und das eben dann auch nicht verbrannt wird oder so, sondern tatsächlich dauerhaft im Gebäude drin gelagert ist.
Das heißt sozusagen, der goldene Weg wäre irgendwo eine Modularisierung und dementsprechend auch Automatisierung und die Fertigung mit Holz dann aber oder vielen Holzelementen, ne? Genau. Weil du dann halt eben die Kombination hättest aus effizient, planbar, wirtschaftlich plus nachhaltig am Ende des Tages auch. Und wenn ich mir das dann auch so vorstelle, ich meine, dann wären wir ja wieder bei dem Punkt, wie eine Anlage nachher, wie eine Fertigungsstraße. Ich fange an auf der einen Seite, stelle die Materialien her, die einzelnen Module und so weiter und bringe die dann halt weiter über meine Produktion, dann nachher auch über Lastwägen und so weiter zur Baustelle und dort ist dann die Montage und das fertige Produkt irgendwo, ne?
Ganz genau.
Interessant, ja. Und dann wirst du ja auch wahrscheinlich immer mehr Softwarelösungen und Digitalisierungslösungen haben müssen, die dann halt auch diesen ganzen Prozess irgendwie auch begleiten, ne? Also du musst ja dann auch die ganzen Prozesse anders planen, kannst ja dann auch Prozesse anders planen, weil du machst alles deutlich planbarer und prozessualisierst alles auch deutlich mehr, ne? Als jetzt, wie es jetzt oft noch ist, wo es wahrscheinlich so zerstückelt ist und so weiter.
Ganz genau. Ich kann meine ganze Wertschöpfungskette komplett durchstandardisieren und dann eben darauf aufbauend eben automatisieren und kann quasi Maschinen einen großen Teil der Arbeit machen lassen. Das heißt, ich habe den Prozess, die Fertigungsabfolge, die ist quasi vordefiniert. Also ich habe erstmal vordefiniert, was kommt rein, welches Material brauche ich für welches Modul. Ich weiß genau, was kommt am Ende hinten raus sozusagen, was ist das Ziel, was ist am Prozessende da, was kostet mich das, und habe dann einen ganz klassischen Produktionsablauf, wie sonst ganz klassisch in der stationären Fertigung auch. Und wenn ich dann eben als Generalunternehmer meine Wertschöpfungskette betrachte, habe ich eben hinten raus dann nochmal das Thema der Montage. Ich habe halt quasi meine Montage auf der Baustelle, die dann noch klassischerweise klassisch funktioniert, aber ich habe nicht mehr, dass es auf der Baustelle gebaut wird, sondern ich montiere, setze nur noch zusammen und habe dann natürlich enorme Vorteile. Also das ist dann so, dass ich habe dann quasi ja, meine Module sind ja dann als CAD-Modelle da. Das heißt, ich habe die, dann brauche die, damit ich diesen Effizienzgewinn eben habe, als digitales Abbild und habe die dann, die laufen dann eben durch über den Prozess. Das heißt, die Objektdaten werden an die Maschinen übergeben, die es fertigen. Also große Themen sind da, zum Beispiel CNC-Bearbeitung ist ein großes Thema. Das heißt, ich kann da große Holzplatten nehmen und diese große, sehr, sehr, sehr dicke auch Platten und kann dann zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt eine Wand, das wird eine Wand werden, und dann fräse ich quasi da Ausschnitte rein für Fenster und Kabelkanäle und so weiter und so fort über bestimmte Handling-Mechanismen, kann es sozusagen von der einen Maschine zur anderen laufen, am Ende abgestapelt werden und kann dann direkt auf dem LKW und an die Baustelle transportiert. Und das ist schon eine Art von Bauweise, die kennen wir aus dem Fertighausbau auch schon länger. Da ist auch so, im Fertighausbau ist natürlich auch so, dass es nicht die super großen Unternehmen waren, aber da gibt es schon auch größere Unternehmen, die das auch lange schon umsetzen. Aber da gab es halt in den letzten 10 Jahren Entwicklungen, wie das eben vor allem auch für große Gebäude nutzbar gemacht worden ist. Themen waren da Brandschutz zum Beispiel, die starke Bedenken hervorgerufen haben, wo man dann halt dazu übergeht, zum Beispiel Aufzugsschächte noch mit Beton klassisch zu machen, oder eben wo teilweise rechtlich auch noch Bremsen im Weg sind, was jetzt das Thema Brandschutz angeht, wo aus meiner Wahrnehmung sind keine wirklichen Probleme mehr, die es da noch gibt, weil eben dieses Massivholz auch sehr brandbeständig ist, also das sehr, sehr schwierig auch ist, dass es wirklich so dauerhaft, dass das wirklich anfängt bei einem Brand, Stabilitätseinbußen zu haben, das ist sehr unwahrscheinlich. Es ist eigentlich sehr gut gegen Brände geschützt. Aber man hat wirklich eine große Entwicklung gehabt, was die Materialentwicklung da anging, und zwar Brettsperrholz. Das heißt, man hat dann da eben verschiedene Hölzer übereinander geleimt, also es sind kreuzverleimt, wie es auch der Name sagt. Und sind extrem, haben eine extrem hohe Festigkeit und Steifigkeit und sind daher statisch auch einwandfrei einzusetzen. Und dadurch, dass man quasi diese Platten, die kann man quasi so vorbeziehen aus der Produktion und muss sie dann nur noch als diese Module dann eben bearbeiten, muss halt schauen, welche Größen braucht man, und kann die eben dann, ja, je nachdem, für das entsprechende Modul automatisch mit Maschinen so anpassen, dass es eben dann das fertige Modul am Ende entsteht. Je nachdem, wie man die Wertschöpfungskette betrachtet, ob man das extern einkauft oder ob man das selber sogar noch verleimt, selber quasi herstellt. Das muss man dann entscheiden, was da mehr Sinn macht für das einzelne Unternehmen. Wir sehen jetzt, was in Deutschland passiert, oder viele deutsche Unternehmen produzieren, auch in Osteuropa zum Beispiel. Da gibt es, also es gibt da noch andere Bauweisen. Das ist jetzt, wäre eine Tafelbauweise. Mit diesem Crossflame Identity Timber würde sich die Tafelbauweise anbieten. Wir sehen aber auch noch vielfach Holzrahmenbau jetzt in dem Bereich. Wobei aus meiner Sicht eben Holzrahmenbau, er hat natürlich auch Vorteile, hat aber auch den Nachteil, dass man da Richtung Standardisierung und automatisierte Vorfertigung noch nicht diese Effizienzvorteile rausholt, aus meiner Sicht, wie jetzt über das Brettsperrholz. Das ist aus meiner Sicht heute der wirtschaftlichste Weg.
Okay. Kilian, ich sehe, du hast einiges mitgenommen aus deinen 4 Jahren in der, in der Baubranche, sag ich mal. Ich schieße so ein bisschen auf die Uhrzeit. Ich würde gerne ein bisschen zum Abschluss kommen und einfach nochmal so ganz, ganz grob so einen kleinen Überblick geben wollen. Du hast viel erzählt, also wir haben erfahren, was so ein bisschen Herausforderungen sind im Baugeschäft allgemein, dass gesetzliche Themen eine Herausforderung sind, der fragmentierte Markt, nenne ich es mal, viele Bauunternehmen, Handwerker, die zerstückelt sind, die ja dann irgendwie so zusammenarbeiten müssen. Dann, dass es natürlich nicht stationär ist. Also du hast keine Halle, Fertigungshalle, wo alles produziert werden kann. Und dann natürlich die Lösungen dafür hast du auch ein bisschen erzählt. Also wie kann man das dann auch softwaretechnisch lösen? Und jetzt zum Ende hast du viel noch erzählt über das Thema modulare Bauweise, Automatisierung, also wie wir uns das vorstellen können, von der Fertigung einzelner Bauteile hin zur Montage dann auf der Baustelle. Und ist ein sehr guter und cooler Überblick, finde ich. Und was ich auch spannend finde, du hast ein spannendes Thema auch genannt, das Thema CO2-Ausstoß, Nachhaltigkeit, weil mein erster Gedanke war so, okay, krass, das wird auch alles automatisiert. Wir haben nachher auch eine krassere Industrie, die da ist, ne? Also mit der Fertigung einzelner Bauteile hin zur Montage und so weiter. Aber eigentlich, was total spannend ist, ist ja, dass es, wenn man dann sogar noch Holz verwendet, nachher sogar noch nachhaltiger ist. Also es ist nicht nur effizienter nachher, sondern sogar nachhaltiger. Und dementsprechend zum Abschluss, vielleicht glaube ich, schaust du auch so ein bisschen optimistisch in die Zukunft, was die Baubranche angeht, oder? Oder wie ist das so dein Gefühl?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe einen groben Blick natürlich nur über Europa und Nordamerika vielleicht, was die Branche angeht. Aber da sehe ich durchaus, dass die gesetzliche Regulierung ein Stück weit auch dazu führt oder dazu führen wird, dass dort andere Bauweisen Anwendung finden. Und das sehe ich, also gerade den Holzbau sehe ich als eine riesen Chance an. Wir sprechen ja heute, wird immer so die Zahl genannt von ca. 8% durch die Zementproduktion, die global von der Baubranche ausgestoßen wird. Und gerade diese 8%, die würde man dem damit direkt angehen. Wir haben natürlich auch die Bestandsgebäude, das ist vielleicht den fast noch schwierigere und noch größere Block, da sprechen wir von 30% circa globaler Ausstoß, was so über das ganze Thema Bestandsgebäude geht. Genau, aber gerade was das Bauen an sich angeht, sozusagen das, was kann man da, denke ich, einen sehr großen Hebel ansetzen, wenn man dann Holzbau nimmt. Und da ist natürlich aber auch wichtig, wieder die gesamte Kette zu betrachten. Also wir müssen, das bedeutet ja auch was für die Forstwirtschaft. Also das heißt, wir brauchen auch die Menge an Rohstoff, das heißt entsprechend viel Wald muss irgendwo auch angepflanzt werden, auch die entsprechend richtigen Holzarten oder Baumarten, die dann angepflanzt werden müssen. Das heißt, man muss das natürlich für die ganze Kette betrachten und dann ist natürlich auch die Frage, was macht man dann vielleicht nach einer Gebäudenutzungszeit? Gebäude haben ja an sich, dass sie sehr, sehr lange genutzt werden können, sagen wir Minimum 30 Jahre in der Regel. Aber auch da ist natürlich der Vorteil dann im Holz, dass man sagen kann, okay, Holzelemente, Holzgebäude, die könnten danach eben noch weiterverwendet werden. Das heißt, Holz muss man nicht wegschmeißen, wenn das Gebäude mal abgerissen werden sollte, was vielleicht auch lange nicht nötig sein wird. Aber selbst dann gibt es noch weitere Verwertungsstufen. Also man kann damit Holzwerkstoff, also wenn man Massivholz nimmt, wenn man jetzt praktisch Sperrholz nehmen würde oder einfach massives Holz nimmt, dann kann man das in der Regel noch zu Holzwerkstoffen, zu weiteren Holzwerkstoffen weiterverwenden. Das heißt, man könnte IKEA-Möbel daraus bauen als Beispiel, ja.
Warum nicht?
Man könnte danach, wenn man die IKEA-Möbel nicht mehr braucht, könnte man Papier draus machen, das Zellstoff nutzen. Also da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie im Kreislauf sozusagen, da möglichst wenig einfach Abfall anfällt und man da auch ja einfach wirklich einen großen Hebel hat. Und das heißt, da habe ich schon für Nordamerika und Europa ist das, denke ich, einfach eine tolle Sache. Und auch mehr Wälder anzupflanzen, hat natürlich auch für die Lebensqualität einen großen Vorteil. Also das muss man gucken, wie geht man mit der Wirtschaftlichkeit um, sprich Monokulturen, Klimawandel, ja, Borkenkäfer, das sind so Themen, da muss man sich natürlich auch mit beschäftigen. Darf man natürlich, wenn man das als Vorschlag bringt, nicht ausblenden, aber ich persönlich halte es für machbar und ich mag auch den Holzbau sehr, ich mag auch das Wohngefühl in Holzbauten sehr. Deswegen, Wohn- und Arbeitsgefühl natürlich auch für Büros und Gewerbebau. Da bin ich sehr optimistisch, das stimmt schon. Ja, aber es ist natürlich auch ein Ein Stück weit für die Bauunternehmen, die das noch nicht auf dem Schirm haben, ist ähnlicher Moment vielleicht wie für die Automobilindustrie der Weg zum Elektrofahrzeug. Das heißt, auch hier ist natürlich, wenn man sich damit nicht beschäftigt, das Risiko gegeben, dass man irgendwo abgehängt wird. Deswegen, ja, die meisten weitsichtigen Bauunternehmen haben das heute schon auf dem Schirm und sollten es auch haben, denke ich. Nichtsdestotrotz wird natürlich weiterhin auch Anwendungen für Beton geben.
Klar,
das
klar.
Wird natürlich nicht wegzudenken sein.
Ja, okay. Cool, dann hoffe ich mal, dass die Digitalisierung und Automatisierung quasi zum Wohl von uns allen, auch in der Baubranche, weiterhin voranschreitet. Und möchte mich auch nochmal bei dir bedanken, Kilian. Hat Spaß gemacht. Und ich packe wie immer deine Kontaktdaten in die Shownotes. Also wenn irgendjemand Fragen an dich
sehr
hat.
Sehr gerne, ja. Freue
zum
ich mich
Thema
immer.
Bau oder alles aber klar, auch dann zum Thema wünsche ich E-Plan, was ja jetzt deine nächste Station ist. Dann können die ja natürlich immer dann auch auf dich
Dankeschön,
zukommen.
Dankeschön, Paolo. Hat mir Spaß gemacht.
Freut mich. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.